Hallo, hier ist Ulrike mit der 103. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge gibt es einen kleinen Rückblick auf den Mai. Es geht um Gartenarbeit im Juni, Juli und es gibt einen Schwerpunkt zu Blumen im Garten und zu insektenfreundlichen Blühpflanzen im Garten. Die Folge im Mai musste ja leider ausfallen. Das lag daran, dass unsere Katze krank war und das für Ablenkung gesorgt hat. Inzwischen geht es ihr wieder etwas besser zum Glück. Dann kam auch noch ein Kurzurlaub dazwischen und wie das manchmal so ist, habe ich das dann nicht mehr hinbekommen. Deswegen gibt es jetzt einen etwas längeren Rückblick sozusagen auch auf den Mai, gerade was das Wetter natürlich angeht. Und das ist dieses Jahr ja wirklich im Frühjahr außergewöhnlich kühl und nass. Von einer Hörerin kommt die treffende Beobachtung, dass es ja das dritte Jahr in Folge ist, wo im März Hochsommer war. Und wie sie sagt, danach haben die Eisheiligen mit der Schafskälte fusioniert. Danke, Corinna, nochmal für die nette Rückmeldung und diese treffende Beobachtung. Das kann man wirklich laut sagen. Es war ja wirklich so, dass es dieses Jahr nach dem warmen Winter und dem warmen frühen Frühjahr dann tatsächlich noch Spätfröste Ende April gab. Da waren die Weinbauern ziemlich hart getroffen hier an der Mosel. Und es wurde auch mit ein paar Tagen Ausnahmen, jedenfalls hier im Westen, nie so richtig warm bis jetzt. Die Heizung, die konnte im Juni noch gut laufen, da die Temperaturen teilweise die 20 Grad noch nicht mal touchierten. Nachts war es auch nach den Eisheiligen in der Eifel nahe Bodenfrost, sodass es wirklich ganz außergewöhnlich kühl war bis jetzt im Juni. Und es hat geregnet und geregnet und geschüttet und geregnet. Also es war ganz außergewöhnlich nass noch dazu, bis hin zu den Überflutungen, die es vor kurzem ja in Bayern gab. All das hat im Garten zunächst zu fröhlichen Schneckenfesten geführt. Da gab es den einen oder anderen Totalschaden, was natürlich sehr ärgerlich ist, wenn man mühsam vorgezogene Gemüse und Pflanzen rausbringt, nur damit die Schnecken das dann abfressen. Und was ich jetzt beobachte im Beet mit sorgenvoller Miene, sind erste Anzeichen von Kraut- und Braunfäule an den Kartoffeln. Das ist etwas, das ist bei mir in über 20 Jahren im Garten eigentlich noch nie passiert, dass die Kartoffeln tatsächlich von der Kraut- und Braunfäule bedroht waren. Ja, deswegen heißt es da, diese Kulturen gut im Blick behalten. Bei den Kartoffeln habe ich als erste Maßnahme das befallene Laub abgepflückt und im Hausmüll entsorgt. Was man auch jetzt mit Argusaugen beobachten muss, sind die Tomaten, die sich da ja gerne anstecken. Ja, aber dazu später noch ein wenig mehr. Erst jetzt einmal ein kurzer Exkurs zum phänologischen Kalender. Wir befinden uns jetzt Ende Juni im Hochsommer, obwohl der sich hier im Westen immer noch nicht so anfühlt. Zeigerpflanzen für den Beginn des Hochsommers ist die Blüte des Lavendels, die Reifung der Süßkirschen und der roten Johannisbeeren, die Blüte der Lindenbäume, Blüte von Liguster, Wegwarte und so weiter. Durch den vielen Regen ist im Garten ja alles sehr schön grün. Hecken wachsen üppig. Auch trotz des regnerischen Wetters blüht es natürlich. Bei mir blüht sehr schön der Lavendel im Garten. Schafgarbe hat angefangen zu blühen. Färberkamille, Flockenblumen, eine Zuckererbse blüht bei mir mit sehr schönen lila Blüten und die ersten vorgezogenen Bechermalven haben auch angefangen zu blühen. Gestern habe ich vor einem Platzregen noch schnell Süßkirschen geerntet, die dieses Jahr ein wenig wässrig schmecken. Dafür haben sie überraschenderweise kaum Maden von der Kirschfruchtfliege. Ich vermute, dass das vielleicht auch an dem nassen und kalten Wetter liegt. Insgesamt ist das im Garten allerdings eine traurige Beobachtung bei mir, dass kaum Hummeln und Bienen und Schmetterlinge fliegen. Da nehme ich an, dass das auch mit dem nassen und kalten Wetter zu tun hat. Das ist wirklich auffallend wenig dieses Jahr und ist bei uns in der ganzen Kleingartenanlage so, dem vernach aber auch brühlweit oder landesweit sozusagen. Also ich hoffe, dass es mit etwas wärmerem Wetter, dass die Insekten sich im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig bekrabbeln. Ansonsten ist es wirklich auffallend, wie wenig da dieses Jahr zu sehen sind. Wir haben in der Kleingartenanlage zum Beispiel so blühende Spiersträucher als Hecken, die gewöhnlich eine ganz tolle Bienenweide sind, ebenso der Lavendel natürlich. Und da ist wirklich auffallend weniger zu sehen wie sonst. Generell überwiegt aber bei oft bedecktem Himmel leider bei uns der Eindruck von sehr üppigem Grün. Hecken sprießen und bei mir ist wieder so der Zeitpunkt gekommen, wo man das Gefühl hat, den Weg in den Garten sich mit der Machete frei schneiden zu müssen. Ich habe gerade im Eingang so eine Hecke, die ich dann bei Zeiten tatsächlich zurückschneiden muss, damit ich noch durch das Türchen komme sozusagen. Kurzer Rückblick auf Mai. Die frostempfindlichen Pflanzen habe ich so um die Eisheiligen rum ausgepflanzt. Das waren bei mir Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika und Chili und einige vorgezogene Sommerblumen. Tomaten wachsen bei mir bislang gut und sind gut angewachsen auf ihrem überdachten Beet. Und was aber nicht so in die Pötte kommt, sind die Paprika, die Chilis und die Gurken. Denen ist es einfach zu kalt. Zucchini haben bei mir dagegen jetzt erste Früchte angesetzt. Die werden bald zu ernten sein. Die Tomaten wachsen sehr gut. Ich fürchte, dass ich das Beet da vielleicht sogar ein wenig überdüngt habe. Und ich muss die Tomaten gut im Auge behalten wegen der Braunfäule, die ja bei hoher Luftfeuchtigkeit trotz der Überdachung dann die Tomaten doch früher ereilen kann, wenn es einfach so viel regnet, selbst wenn die nicht direkt nass werden. Hier empfiehlt es sich bei den Tomaten, bei den ersten Anzeichen die Blätter abzuschneiden, die befallen sind, und die unteren Blätter zu entfernen. Dass man nur von unten gießt, versteht sich von selbst, und der Regenschutz, den habe ich ja schon erwähnt. Was Sorge macht dieses Jahr sind die Kartoffeln. Da hatte ich ja welche in einem kleinen Hochbeet gepflanzt, auch um die vom Wühlmäusen zu schützen. Das war die Sorte Bamberger Hörnchen, die ich noch vom Vorjahr quasi da hatte. Da scheint Braunfäule zu sein und oder sie sind vielleicht schon reif oder beginnen zu reifen. Die hatte ich ja wirklich außergewöhnlich früh gepflanzt, weil die sich bei mir in der Laube von selber vorgekeimt hatten sozusagen. Die hatte ich schon Anfang März quasi gesetzt. Und ja, ich habe da auch das befallene Laub abgeschnitten und im Hausmüll entsorgt und kann jetzt nur hoffen, dass die Knollen nicht auch befallen werden. Es werden in der Literatur Fungizide teilweise empfohlen. Da muss man wohl aber sehr vorbeugend agieren. Scheint auch eher etwas für den Profi-Anbau zu sein. Spritzungen mit Schachtelhalmbrühe wird empfohlen. Aber auch da habe ich jetzt selber keine Erfahrungen gemacht und hoffe, dass ich mit dem frühen Anpflanzen teilweise vorbeugend vielleicht was erreicht habe, sodass die gerade noch der Braunfäule quasi entwachsen. Dasselbe gilt für die Kartoffeln, die ich auf dem Beet habe. Da habe ich Annabelle und noch Nicola gepflanzt. Ja, auch die haben ein paar braune Flecken, die ich jetzt rausgepflückt habe. Und auch da beobachte ich die Lage und werde vielleicht dann eher zu einer Noternte schreiten, um die Knollen da vor der Braunfäule zu schützen. Ich habe nicht wirklich Erfahrung damit, weil, wie gesagt, das bis jetzt bei mir im Garten noch nie vorgekommen ist. Es ist ja aber tatsächlich auch ein extrem niederschlagsreiches Jahr bis jetzt, was in den 20 Jahren, wo ich den Garten habe, so in der Form noch nicht aufgetreten ist einfach. Wie erwähnt, habe ich dieses Jahr auch ja einige einjährige Sommerblumen vorgezogen, wie Astern, Zinnien, Bechermalven und Kosmin. Da wollte ich euch ein Buch empfehlen, was mich sehr begeistert hat, nämlich Vom Garten in die Vase von Katharina Funk. Das ist eine Blumengärtnerin, die mit zu der sogenannten Slow Flower Bewegung gehört. Eine Bewegung, die vertritt, dass man einheimische Blumenpflanzen sich in die Vase stellen sollte, also Blumen aus dem eigenen Garten, statt Schnittblumen im Geschäft oder auf dem Wochenmarkt zu kaufen, die ja teilweise von weit her eingeflogen wird und zum Beispiel in Kenia und anderen afrikanischen Ländern unter oft fragwürdigen Bedingungen produziert wird, sowohl was die Arbeitsbedingungen angeht, wie auch Einsatz von Pestiziden. So ist es sehr viel nachhaltiger, einfach Schnittblumen aus dem eigenen Garten sich in die Vase zu stellen. Und das ist etwas, mit dem ich dieses Jahr auch vermehrt experimentiere. Ihr seht auf meiner Webseite auch einige Blumensträuße, die ich da abgelichtet habe. Und ja, das macht Spaß, da Blumen aus dem eigenen Garten in die Vase zu bringen und führt zu hübschen, naturnahen und teils auch überraschend haltbaren Blumensträußen. Was mich sehr überrascht hat, ist zum Beispiel die Lichtnelke. Ich habe da so eine magentafarbene Lichtnelke im Garten und die macht einen ganz aparten Eindruck in der Blumenvase und hält sich auch überraschend lange. Einen anderen Sommerstrauß habe ich jetzt auf einem benachbarten Feld gepflückt mit Kornblumen, Mohn und Kamille drin. Die Kornblume habe ich zwar auch ausgesät, die fängt bei mir aber erst gerade an zu blühen. Ja, und im Moment gibt es bei mir Sträuße aus der Färberkamille, ein hübscher gelber Korbblütler, Flockenblume, Schafgarbe. Und was jetzt kommen wird, ist die Bechermalve, auch bei mir selber die Kornblume. Ja, und man kann sich da immer wieder was Neues ausdenken, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Nach dem Lesen von dem Buch Vom Garten in die Vase war ich teilweise ein bisschen sehr optimistisch und habe meinem Garten da schon in tollsten Blütenmeeren ertrinken sehen. Leider ist es so, dass ich deswegen ja nicht plötzlich Platz im Garten habe. Also auch die Blumenpflanzen brauchen natürlich Beete und Platz. Und was ich auch nicht bedacht habe, ist, oder nicht hinreichend bedacht habe, ist, dass bei uns der Boden ja sehr mager ist und die Sommerblumen sind teilweise auch Starkzehrer und brauchen ordentlich Düngung, sodass ich jetzt festgestellt habe, dass bei mir im Garten tatsächlich die Stauden oder auch die Pflanzen, die ich da so als Selbstausseher bezeichne, wie Kosmen oder Glockenblumen, die Flockenblumen, oder im Frühjahr zum Beispiel auch die Nachtviole oder das Silberblatt, bei mir eher die zuverlässigen Blüher sind, die auch besser wachsen, weil sie nicht so viele Nährstoffe brauchen. Was mir in dem Buch von der Katharina Funke aber gut gefallen hat, sind die Pflanzpläne. Also dass sie zum Beispiel erklärt, was Cool Flowers sind. Das sind die Pflanzen, die man teilweise im Herbst des Vorjahres schon sehen kann, wie Ringelblumen, Jungfer im Grün und so weiter. Und ja, dass sie das gut erklärt, wie man das taktisch geschickt plant, dass immer etwas blüht im Garten. Und oft ist das ja auch gerade die Mischung von Staudenpflanzen, Zweijährigen, Einjährigen. Und ich werde berichten, was aus den Astern und den Zinnien wird, die ich da gesät habe. Der Tipp, der sich am meisten bewährt hat bei mir, ist die Anschaffung einer Floristenschere zum Blumenschneiden. Das ist wirklich ein wertvoller Lifehack sozusagen. Diese kleine scharfe Schere schneidet die Blumenstängel so, dass sie eben nicht verstopfen und verkleben und die Blumensträuße halten länger. Bei mir, ich habe die auch angewandt, wenn ich Kräuter, die ich auf dem Wochenmarkt kaufe, in Wasser stelle, und das hat wirklich einen deutlichen Effekt. Also ich kaufe oft Dill und Petersilie, und da gibt es ja diese Aufbewahrung mit der Tüte im Kühlschrank, die auch wirkungsvoll ist, mir aber nicht so sympathisch ist. Wenn ich die in ein Wasserglas gestellt habe, dann hielten die nie so lange, aber jetzt doch, wo ich die Petersilie und den Dill halt mit dieser scharfen Floristenschere beschneide, da halten die sich jetzt locker Tage im Glas, was sonst nicht der Fall war. Also Floristenschere, ein Muss für jeden, der Schnittblumen aus dem Garten schneiden will. Wir haben bei uns im Schrebergarten in Brühl eine sehr magere Erde, die sehr lehmig ist, so dass ich dieses Jahr wieder sehe, dass einiges doch mickert auf den Beeten. Man muss ordentlich düngen, damit Pflanzen wie Kohlrabi, Mais was werden. Bessere Erfolge hat man mit den Schwach- oder Mittelzehrern wie Salaten, Bohnen, Erbsen. Ich habe das erste Mal eine dicke Bohne angepflanzt, die jetzt gerade reif wird. Das ist ja eine Bohnenart, Saubohne oder dicke Bohne, die man schon sehr früh aussäen kann. Und die ist beeindruckend hochgewachsen und blüht auch in wunderschönen Blüten. Sehr beliebt bei der Holzbiene, die bei mir regelrecht umschwärmt hat. Die Holzbiene ist bei uns richtig heimisch geworden. Ich habe bei mir da auch einen alten Holzstamm schon lange im Garten liegen, der jetzt tatsächlich auch von dieser Biene angebohrt wurde. Und man sieht die Nisthöhlen, die sie da gebaut hat. Auch ist bei mir im Garten ein spontanes Sandarium entstanden. Von dem Hochbeetbau hatte ich da noch so einen Sandhaufen liegen und habe dann gesehen, dass da tatsächlich Nisthöhlen auch gebohrt wurden. Ich habe den Haufen deswegen einfach liegen lassen und bemühe mich da nicht drauf zu treten. Ja, und hoffe, dass der in dem Regen nicht zu sehr zusammenfällt und dass die sandbrütenden Wildbienen da nisten konnten. Ein wichtiger Tipp zu einem wirklich insektenfreundlichen Garten ist ebenfalls, dass man darauf achtet, dass man möglichst einheimische Wild- und Nutzpflanzen anbaut. Das habe ich bislang noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Vor allem auch die Tatsache, dass einige Pflanzen zwar gute Nektarquellen sind, aber keine Futterpflanzen für die einheimischen Insekten und Wildbienen. Dies gilt zum Beispiel überraschenderweise für den Schmetterlingsflieger, der nur eine gute Nektarquelle ist, aber sich invasiv ausbreitet und teilweise in den Magerstandorten die wichtigen einheimischen Arten verdrängt, die vielfältigen Nutzen für die einheimischen Insekten haben. Und dasselbe gilt für die kanadische Goldrute, was ich auch nicht wusste. Auch die ist für 7 Arten etwa eine ganz gute Nektarquelle, aber verglichen mit einer an selber Stelle wachsenden einheimischen Population eben nur für 7 Arten und nicht für 200. Ich empfehle euch dazu die Videos von ReNature Garten. Das verlinke ich auch. Guckt euch das mal an. Da referiert ein Biologe über dieses Thema und das ist sehr wichtig und interessant. Es ist ja eigentlich auch logisch, über Jahrzehnte haben sich die Insekten an bestimmte einheimische Arten angepasst, die deshalb eben wichtig sind und nicht von anderen Arten verdrängt werden sollten. Bei mir im Garten ist das tatsächlich diese kanadische Goldrute, die sich wirklich überall aussät und versucht auszubreiten. Bei dem nassen Wetter konnte ich die dieses Jahr zum Glück ganz gut ausreißen. Blöd ist es aber, wenn sie sich in Büschen oder Stauden verfilzt, dann wird es schon schwieriger. Und die sät sich eben aus und pflanzt sich auch über ihre Rhizome fort. Da sollte man also darauf achten, dass die nicht zur Blüte kommt, weil auch wenn die im eigenen Garten noch im Zaum zu halten ist, sie sät sich halt ins Umland auch aus und verdrängt an den wichtigen Standorten dann die einheimischen Arten. Empfehlenswerte Pflanzen sind in dem Zusammenhang der Wasserdost, Rheinfarn, Hornklee und der Natternkopf. Fingerhut, das sind Pflanzen, die bei den Wildbienen sehr beliebt sind und auch anderen Insektenarten Futter und Unterschlupf bieten. Gefährdet sind in unseren Breiten übrigens nicht die Honigbiene, die ja quasi ein Nutztier ist, das in Massentierhaltung gehalten wird, sondern gefährdet sind die Wildbienen. Und das ist wichtig, denen Nektarquellen und auch Futterpflanzen zu bieten, also Pollenquellen. Dasselbe gilt für die einheimischen Schmetterlinge. Auch da ist es wichtig, mit auf Futterpflanzen zu achten. Und wie gesagt, die Wildbienen sind diejenigen, die vom Aussterben bedroht sind, nicht die Honigbienen, jedenfalls nicht in Deutschland. Jetzt noch kurz zu den Gartenarbeiten im Hochsommer. Jäten, Stützen, Düngen ist wichtig und Pflanzenkrankheiten im Auge behalten, also quasi Pilzkrankheiten wie die Kraut- und Braunfäule. Wichtig ist, Starkzehrer nachzudüngen, wenn nötig. Man erkennt das unter anderem daran, wenn Blätter gelblich werden oder das Wachstum stockt. Empfehlenswert sind hier Pflanzenjauche oder auch naturnahe Dünger wie das Vinasse. Verblühtes abschneiden bzw. hohe Stauden stützen. Fortlaufend Unkraut jäten, was gut geht bei dem nassen Wetter, solange man nicht bei ganz durchnässtem Boden den Boden betritt. Auch Nachdüngen von Rasen nicht vergessen. Und abgeräumte Beete mit Gründüngung oder Nachfolgepflanzungen versehen. Geerntet habe ich bis jetzt sehr erfolgreich Kohlrabi, der in dem Hochbeet super gewachsen ist, diverse Salate und Mangold. Da hat sich das Hochbeet sehr bewährt. Alles wächst bombastisch dank der Kompost- und Erd- und Pferdemistmischung, die ja da drin ist. Wie schon erwähnt, sticht das in einem harten Kontrast ab zu den Beeten, zu den Magerbeeten, die ich sonst im Garten habe. Ich hoffe, dass die Gurken und Paprika, dass das noch irgendwie in die Pötte kommt. Rätselhafterweise sind die Kohlrabis, die ich auf dem Beet hatte, wieder von Tauben ordentlich gerupft worden. Beim Hochbeet haben sie den Kohlrabi erst, glaube ich, nicht gefunden. Leider dann Kohlrabis, die ich etwas später dann da gesetzt habe, doch. Asiasalate habe ich da schon abgeerntet, Feldsalat hatte ich da drin, den habe ich abgeerntet und ich habe jetzt andere Salate nachgepflanzt, die im Hochbeet stehen. In der Mitte stehen, wie gesagt, Gurken, Zucchini und auch an die Ecken habe ich zwei Kürbisse gesetzt, die ich da so rausranken lassen will. Es steht der Mangold da drin, zwei Tomaten und zwar die Sorte San Viva, die etwas resistenter gegen die Braunfäule ist, weil das Hochbeet nicht überdacht ist, habe ich die dahin gesetzt. Ja, und drei Staudensellerie stehen auch drin, die sehr gut wachsen, die in Vorjahren auch auf dem Flächenbeet, das ich da habe, nur so vor sich hin mickerten, wahrscheinlich wegen der schlechten Nährstofflage. Im Garten selbst habe ich an Gemüse Stangenbohnen gepflanzt, die auch ganz gut kommen. Das Schlachtschwert dieses Jahr. Und ich bin gerade dabei, noch eine zweite Sorte Stangenbohnen auszusäen, nämlich Cherokee Trail of Tears. Das sind alles Sorten, die ich über den VEN erhalten habe. Alte samenfeste Bohnensorten, die ich teilweise auch zur Saatgutgewinnung anbaue. Ebenfalls habe ich Zuckermais ein paar Pflänzchen gesetzt, Erbsen und diverse Salate, die ich teilweise auch zur Saatgutgewinnung wieder anbaue und hoffe, dass es mir diesmal das Saatgut nicht verregnet wie letztes Jahr. Das Schlauchbewässerungssystem liegt bei mir in den Beeten, ist dieses Jahr aber noch nicht zum Einsatz gekommen aus naheliegenden Gründen. Es geht jetzt eher darum, dass man gucken muss, wann die Beete nicht zu nass sind, dass man da irgendwas bearbeiten kann. Auffallend ist, dass ich dieses Jahr wenig schwarze Johannisbeeren habe und auch wenig Himbeeren und Stachelbeeren. Da kann es sein, dass die kalte Witterung da Ende, Mitte April auch hier zur Unzeit kam und die Blüte irgendwie beeinträchtigt hat. Dagegen sieht es mit den Äpfeln nach wie vor gut aus, wobei dieses Jahr wieder sehr viel diese Gespinstmotten, diese Gespinstraupen da drin waren, die ich teilweise abgesammelt habe. Teilweise hoffe ich aber auch, dass die Vögel die Raupen auffressen. Und ich denke, das ist vielleicht auch bitter nötig, dass die zumindest ein paar Raupen finden, wo es so wenig Insekten gibt, die unterwegs sind dieses Jahr. Ich hatte ja erwähnt, dass es dieses Jahr so viele Schnecken gibt. Die Witterung ist ideal, feucht, nicht allzu heiß, sodass die Schnecke sich ihres Lebens freut und gerne über Jungpflanzen und teils auch Pflanzen, die sie sonst nicht frisst, herfällt. Mir haben Nachbargärtner erzählt, dass auch Tomaten aufgefressen wurden. Und es ist dieses Jahr wirklich schlimm. Ich muss gestehen, dass ich aus Selbstverteidigung dieses Pheramol-Schneckenkorn einsetze, was keine Haustiere oder Wildtiere schädigt. Wie bei allen Mitteln, die dieses Eisentriphosphat enthalten. Es gibt ein anderes Mittel, das schädlicher ist. Da ist mir jetzt entfallen, was da drin ist. Aber auch das soll nur in hohen Dosen für Haustiere schädlich sein. Nachteil an dem Pheramol ist, dass es natürlich alle Schnecken dann bekämpft. Auch die, die minder gefährlich sind wie die für die Gemüsepflanzen, wie die Gehäuseschnecken und auch die Tigerschlägel, die ja dem Vernehmen nach die Eier der anderen Nacktschnecken fressen. Ja, aber man wäre dieses Jahr seines Lebens als Gärtner wenig froh geworden ohne das Schneckenkorn. Verständlich finde ich, wenn Gärtner dies auch ablehnen aus Tierschutzgründen. Man kann die Schnecken versuchen abzusammeln, indem man Bretter oder Säcke auf die Beete legt. Da sammeln sie sich dann tagsüber und übernachten dort. Dazu ist aber zu sagen, dass man, wenn man die Schnecken dann wegträgt, dann muss man sie schon einiges weiter tragen, auf jeden Fall weiter wie 20 Meter. Es gab wohl Versuche und da hat sich herausgestellt, dass Schnecken bei allem, was unter 20 Meter ist, wieder zurückkriechen in den Garten. Es soll eine Schnecke gegeben haben, die bis zu 8-mal in ihren eigenen Garten sozusagen zurückgekrochen ist. Also man muss sie, wenn, dann schon ordentlich weiter wegtragen. Und auch da ist es so, dass man das Problem ja dann eigentlich verlagert. Die Schnecken fressen dann an ihrem neuen Ort dann vermehrt. Ja, also da gibt es nicht so die tollste Lösung, bis auf Laufenten von meiner Tochter wärmstens empfohlen. Dazu muss man dann aber, wie gesagt, auch das geeignete Dazu muss man dann aber auch ein großes Gelände haben und die Tierhaltung muss gestattet sein. Aber Laufenten sind so wohl die Ultima Ratio gegen Nacktschnecken. Ja, auch ich werde heute Nachmittag noch in den Garten fahren und nach dem neuesten Platzregen da gucken, was an Süßkirschen noch nicht geplatzt ist. Gestern habe ich, wie gesagt, einige geerntet. Ein paar Himbeeren noch pflücken und Salat ernten. Und ich wollte zweijährige säen, also ich wollte Fingerhut aussäen dieses Jahr und Endivien aussäen. Das ist etwas, was auch noch zu den Arbeiten im Juli gehört, dass man die Wintergemüse aussät oder auspflanzen kann, wie Endivien, Kohlsorten. Man kann auch noch nachsäen an Bohnen, Mangold, Salaten. Das feuchte Wetter ist da natürlich jetzt günstig für. Für Salate ist es sogar gut, wenn es nicht zu heiß ist. Buschbohnen kann man noch bis Anfang August aussäen für eine Reife im Herbst. Ja, und der Fingerhut gehört ja zu den zweijährigen. Also zweijährige Sommerblumen kann man jetzt immer noch aussäen, wie den Fingerhut, Bartnelken, Vergissmeinnicht, Hornveilchen und so weiter. Dann wünsche ich auch euch besseres Wetter und sommerlicheres Wetter und viel Spaß im Garten. Bis bald, eure Ulrike.